Okay, wir waren alle nacheinander. 3, 2, 1, BÄH!
Deine eigene Comedy, okay. falsche Einsätze.
Okay, ey. Oh Mann, ich weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert. Wir rekorden jetzt hier einfach mal rein und hoffen, dass das irgendwie klappt, ne? Also, liebe Transmitter-Freunde, liebe Transmitter-Fans, liebe Recaiver, es ist ein absolutes Novum hier am Sein, denn Basti, Franz Kloman und ich nehmen erstmalig getrennt voneinander diesen Podcast auf, denn Frank und ich befinden uns auf Produktion in München bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Und das Blöde ist folgendes. Erstens kennen wir uns halt überhaupt nicht mit Technik aus und müssen uns darauf verlassen, was Frank da gerade zusammengefrimmelt hat. Frank hat aus seiner alten Zahnspange und aus seinem Lego-Technik-Koffer, Frank hat nämlich so ein Lego-Technik-Trabi mal gehabt, hat er gerade hier drei Mikros zusammengelötet. Und das Verrückte bei diesen Mikros ist, man spricht da rein und gleichzeitig recorden die auf eine eigene Memory-Karte.
SD-Karte, ja, genau.
Ja, und wir wissen jetzt aber überhaupt nicht, ob es funktioniert. Ja,
man kann es nicht kontrollieren.
Völlig auf gut Glück. Frank hat uns gerade eine halbe Stunde, bevor wir jetzt Record gedrückt haben, hoffentlich, hat er uns über so ein Tutorial erklärt, wie wir diese Mikros anschalten. Allein das hätte schon eine ganze Folge sein können, glaube ich.
Ja, also entweder haben wir eine Folge oder wir haben nur Stille. Es kann sein, dass diese Folge nur still ist, weil wir nichts aufgenommen haben, ne? Und aber ihr müsst auch, zweitens, ihr müsst mal zwischendurch immer gucken, ob der noch rot leuchtet. Nicht, dass es ausgeht. Dann ist es blöd.
Okay.
Genau.
Das leuchtet noch rot, aber was ich viel komischer finde, ist, dass wir nicht diese Standmikrofone haben, sondern wir haben dieses Mal so Showmaster Rudi Carrell-Mikrofone.
Und das sieht, jeder muss nachher noch ein Selfie machen.
Komisch aus. Ja.
Es sieht wirklich extrem weird aus, wie man das so in der Hand hält und so. Man kann jetzt eigentlich immer in der Gegend rumrennen. Das ist eigentlich ganz witzig.
Ja.
Aber zweitens, neben dieser hochkomplexen Technik, die wir jetzt hoffentlich ankommen haben, was noch schlimmer ist, wir haben natürlich alle, dadurch, dass wir uns ja über Kopfhörer anrufen, haben wir alle auch noch einen gigantischen Zeitversatz. Das heißt, wir hören uns alle immer so mit einer Sekunde Versatz. Es kann also passieren, wenn ich einen sehr schnellen Gag mache, dass sie viel zu spät kichert.
Ja, dann bist du erst kurz enttäuscht. Warum lachen die nicht, ne?
Und das noch ein Problem ist, wir sehen uns auch nicht. Wir können uns nicht sehen. Deshalb sehe ich gar nicht, ob jemand von euch grinst. Deshalb wäre es mir persönlich wichtig, dass wir jetzt innerhalb dieser Folge vielleicht immer ansagen, wenn jemand grinst.
Ja. Okay, da muss man so ein Codewort.
Wenn jemand grinst, ruft man ganz laut Oinki Oinki Schweinebauch an. Und dann wissen wir,
okay, gut, ja, gut.
Dann wissen die anderen, dass man grinst. Okay. Oinki Oinki Schweinebauch habe ich.
Ist gut, aber das kann man auch knackig sagen. Schnell und knackig.
Ja.
Und also ich könnte es auch wie in einem Buzzer sehr, natürlich auch sehr langsam sagen, aber es ist ja leider nicht so gut angekommen, der neue Buzzer-Sound.
Oh, weißt du, bist schon mitten im Thema.
Sorry,
drin,
ja, ich hab's über.
Wir haben ja hier auch
Basti unsere beleidigt Produktion. Deswegen.
Beleidigt. Ja, nee, es tut mir leid, aber ich muss ja erstmal doch fragen, wie es euch geht da drüben in München. Ich bin ja hier alleine in Berlin und ihr seid in dieser Fernstadt namens Minga.
Ja, wir sind in Minga, sind wir eingereist. Es ist wie eine gigantische Klassenfahrt. Das passiert ja dreimal im Jahr mit unserer Firma. Wenn wir die erste Staffel des Jahres mit Joko und Klaas gegen ProSieben aufnehmen, dann zur zweiten Staffel fahren wir auch nochmal alle hin und Duell um die Welt. Diese drei Shows werden alle in München produziert, in den Bavaria-Studios, weil nur die Bavaria-Studios sind groß genug für unsere Ideen. Und deshalb wird wirklich die halbe Firma wird immer eingepackt und wird dann nach München gekarrt. Da sind wir da zwischen 2 und 3 Wochen tatsächlich in München vor Ort und produzieren diese Shows. Und was heißt produzieren, werden sich vielleicht viele fragen im Fernsehbusiness. Und das heißt also wirklich, wir fahren dahin, treffen dort auf nochmal circa 180 andere Menschen und machen mit denen dann so eine Show. Vorher ist das ja alles hier, entsteht ja alles in unseren Köpfen, ne? Aus einem weißen Blatt Papier schreibt man das so auf, hat so Ideen, dann gibt man das immer weiter, dann kommen halt Bühnenbauten dazu, Requisiteure, Tontechniker, Lichttechniker, Bildtechniker, 1000 Kameraleute und. Und dann kommt man da in dieses Studio gerammelt. Und dann sieht man so das erste Mal, krass, das ist also aus einem kleinen weißen Blatt Papier mal entstanden.
Man sagt, man will so einen 5 Meter großen Schuh haben, aus dem so Mayonnaise rausspritzt, ja. Ne, so von Fontänenartig. Und dann wird das gebaut. Dann wird das, du kriegst einen 5 Meter großen Schuh, wo Mayonnaise-Fontänen rauskommen. Das ist wirklich, das ist absurd, ja.
Da steht man im Studio und kann es nicht fassen, dass das jetzt wirklich so passiert.
Ja.
Genau. Und dann ist man erstmal so völlig überwältigt, weil dann so 200 Leute angucken und fragen erstmal, welche Drogen nehmt ihr eigentlich bei euch in den Redaktionskonferenzen, um euch so eine Scheiße auszudenken? Das ist immer eine häufig gestellte Frage, finde ich immer sehr witzig. Und in dieser großen Runde von 200 Menschen haben wir dann natürlich auch deinen vorgeschlagenen Buzzer-Sound präsentiert, Basti.
Ja.
Erinnern uns letzte Woche.
Da bin ich mal gespannt.
Hast du uns einen neuen Buzzer-Sound mitgegeben, Basti, in der Hoffnung, dass der in die ein oder andere Show reingebaut wird.
Den können wir jetzt hier nochmal abspielen. Den spielen wir jetzt hier nochmal ab.
Team Prosiete.
Ja. Und ich bin natürlich, ne? Also es geht ja darum, in mindestens jeder Show, wir zeichnen ja fünf immer auf, gibt es mindestens ein Spiel mit Buzzer und immer wenn der Gegner buzzert oder Jochen Klaas, ertönen ja diese Basti-Sounds. Da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Da gibt es ja so eine Art Regiebesprechung.
Das
gibt wirklich eine Regiebesprechung. Immer bei diesen, da hören dann immer alle 200 Leute hören dann mit, was denn heute so ansteht und was so passiert. Und dann habe ich gesagt, Moment, bevor wir jetzt alle an unsere Arbeitsplätze gehen, ich habe hier noch einen Soundvorschlag für einen Buzzer. Und dann habe ich mich da unten hingestellt und habe da einen Buzzer-Sound abgespielt.
Nein.
Und nach 10 Minuten, als immer noch nicht zu Ende war, sind die ersten Leute schon gegangen.
Aber so war es ja geplant. Das ist also so ein disruptives Element sein quasi.
Ja. Und dann kam natürlich auch der Sender. Ne? Ist ja auch mal so, dass Leute auch von ProSieben vor Ort sind. Die sind natürlich auch mal Freunde, auf uns zu treffen. Und haben auch gesagt, ja. Und wenn so ein Satz anfängt, ne?
Ja.
Mit, ja. Weiß man schon, okay, es stößt nicht auf so ganz so viel
Gegenwind. Vielleicht noch eine Alternative, so als Backup quasi. Sowas kommt dann ja immer. Ja. Ja. Dann wird es immer die Alternative.
Ja. Ja, Fakt ist, wurde dann jedenfalls mit 150% der Stimmen abgewählt. Und wir bleiben einfach bei den alten Buzzer-Sounds, die du uns eingesprochen hast.
Na gut, ich hab vielleicht mein Zauber verloren.
Anywho, aber so sieht das ja aus. Es ist wirklich irre, ne? Und das Ganze auch logistisch da einfach aufzuziehen. Das ist ja wie so eine Kleinstadt, die dann hochgezogen wird. Dafür ist ja unsere Produktion dann auch verantwortlich. Auch krass. Riesen Catering-Zelte. Jeder bekommt da Leckerlis. Dann haben sie hier so ein kleines Bütchen für uns installiert. So ein, wo man immer sich so kostenlos Naschi holen kann. Den ganzen Tag. Für mich natürlich todesgefährlich, ne?
Ja, genau. Für dich. Ninas Kiosk ist das, ne? Ninas Kiosk heißt der.
Ja. Wurde extra da installiert und da kam den ganzen Tag klopfen so an die Scheibe, dann geht die auf und dann kann man sich da Süßigkeiten aussuchen. Für umsonst, Basti. Kannst du das glauben?
Ich war schon mal da, hab's gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, da hinzugehen. Ich dachte, das wäre nur für Chefs quasi.
Nein,
aber
jeder kann da zu jeder Zeit hin und kann sich Süßigkeiten holen. Wie gesagt, für mich ist das natürlich absolut tödlich, für mich als Süßigkeitenjünger. Und all solche Sachen kommen hier zusammen, ne? Und dass das irgendwie alles funktioniert, das ist schon echt irre. Wenn man das dann einmal so sieht und doch ist jedes Mal so ein bisschen auch beeindruckend und man geht da so mit so ganz erhabenem Gefühl dann so durch dieses Studio und kann es immer gar nicht fassen, wie geil das alles aussieht und dass das dann alles so funktioniert, was man sich halt mal irgendwie 2-3 Monate vorher ausgedacht hat.
Ja, ich gehe diesmal nicht so viel durchs Studio. Das ist wirklich, ich bin diesmal mit hier in München, ja?
Wie?
Ich gehöre nicht dazu, ich wurde quasi an die Grenze des Studiogeländes. Gibt's so eine abgeranzte Bar. Ja, mit so einem kleinen Studio dran. Da wurde ich hinverfrachtet.
Ich wusste nichts davon, aber ich musste auch so lachen, weil alle sitzen wirklich hier direkt neben dem Studio, so verteilt auf 4 Etagen, ne? Und auch die Gästeräume, Jochen Klaas, Stevens Garderobe und mein Büro. Und dann höre ich auch, dass Frank ist in so einer Barkulisse und die ist halt wirklich so gefühlt 100 Kilometer entfernt vom Hauptgebäude. Das heißt, Frank braucht quasi eine eigene Dispo, weil sein Weg ins Studio dauert fast eine halbe Stunde.
Aber Frank musste ja immer schon so ein paar Butterbrote schmieren und ein paar Wechselschuhe und, und ein kleines Zelt, um Pause zu machen und Basislager.
Auch, ja. Und wenn ich zum Beispiel zum Mittag, wenn ich mir das Mittagessen in meine Bar hier rüberholen will, ne? Ist es kalt, wenn ich hier bin, ne? Ist es wirklich kalt?
Es ist geschimmelt.
Hast du ein Bett zumindest da oder irgendwas? Wohnst du da auch oder bist du im Hotel?
Nee, ich darf sogar, wenn am Abend irgendwo noch ein Platz frei ist, darf ich mit ins Hotel fahren. Aber dann muss ich immer schon hier aus der Bar so rauswinken, dass mich auch keiner vergisst.
Und dann hat der Frank, es gibt ja auf diesem Gelände bei der Bavaria, gibt es ja so 2 Golfkarts, ne, die Chefs von der Bavaria benutzen, um halt diese etwas doch längeren Wege zurückzulegen, weil Bavaria ist ja wirklich ein großes Studiogelände. Und da hatte Frank dann mal vorsichtig gefragt beim Chef, ob er sich so ein Golfkart vielleicht leihen könnte, wo er aber direkt abgeschmettert, weil Frank in dem Moment nach Schnaps roch. Was, Frank, du rochst nach Schnaps? Kann es sein, dass wir etwa den einen oder anderen Schnaps getrunken haben? Ja, Basti, gut, dass du fragst.
Ja, was, Frank, passiert. Du rochst nach Schnaps?
Das ist Lüge, ja. Thomas, Lüge.
Wir sind ein bisschen euphorisch gewesen. Ne? Frank und ich sind nämlich lustigerweise zusammen hergefahren, mit dem Auto bis nach München geheizt. Und dann ist man immer so euphorisch, gleich am ersten Tag. Ne? Und denkt so, na komm, wir lassen es lieber langsam angehen. Und wir haben ja jetzt viel vor uns. Aber nein, direkt am ersten Abend waren Frank und ich so euphorisch, dass wir einfach da sind und die ganze Atmosphäre und der ganze Vibe, dass wir mit unseren lieben Kollegen, die schon in der Hotellobby, natürlich alles Corona-konform auf Abstand auf uns gewartet haben, direkt am ersten Abend das ein oder andere Kaltgetränk zu uns genommen haben. Und am Ende waren es dann 25 oder so. Das heißt, wir sind also gleich am Tag 1 feuchtfröhlich in die Bavaria gestürzt.
Ja, das ist jedes Mal, auch wenn man im Urlaub ist, so ein Wochenendurlaub, das ist aus, dass man am ersten Abend dreht man komplett durch und dann ist man eigentlich nur noch 4 Tage geht's einem schlecht und dann fährt man wieder nach Hause.
Naja. Aber wir haben hier noch keinen Schlamm getrunken, Frank.
Das stimmt.
Ich habe mehrere Stimmen gehört, die gesagt haben, na, hast du Schlamm dabei, Frank? Ja, auch so ganz verstohlen, manchmal kommt so halt so aus der Requisite, Schlamm!
Ja,
ja, ja. Aber bisher hat Frank sich lustigerweise geweigert, Schlamm zu mischen für die Leute. Es fehlen ja aber auch die Ingredienzien, kann das sein, Frank?
Ja, ich bin da noch nicht, bisher noch nicht rangekommen. Aber ich könnte mir die mal bestellen hier oder kaufen und dann könnte ich mal eine Schlammrunde machen. Ja.
Vielleicht nach der nächsten Showaufzeichnung oder nach der letzten, so, weißt du, weil Schlamm geht ja doch härter in den Kopf, als man denkt. Haben ja auch ganz viele Leute, haben uns geschrieben, dass jetzt alle zu Hause natürlich Schlamm sich mixen und probieren und sagen, es geht doch ganz schön in die Birne. Weil erst merkt man es gar nicht, aber am nächsten Tag merkt man es dann doch ganz schön doll.
Genau, aber das habe ich ja auch versprochen. Man merkt es in dem Moment nicht. Ja. Aber dann hatten die, also wichtig ist, ob man 100% Direktsaft mit Fruchtfleisch hat. Das ist das Entscheidende. Wegen der Vitamine.
Aber das heißt, man merkt es nicht. Also das heißt, man wird gar nicht betrunken, ist aber am nächsten Tag verkatert.
Nein,
das ist ja ein Traum. Ja. das ist ein Getränk erfinden, wo man nur von verkatert wird, aber hat gar nicht das Punkt und hat gar nicht gar keinen Rausch. Quasi für Leute, die so das Leben ein bisschen zu sehr nicht lieben.
Ja. Ja, das dümmste Getränk der Welt dann. Schlamm, das dümmste Getränk der Welt.
Ja, das ist ein guter Werbespruch schon, ein guter Werbeclaim. Ja. Aber es haben auch Leute geschrieben, dass sie schon Ideen hätten, wie man das tatsächlich so in kleinen Mengen erstmal abfüllen könnte und so. Das könnte man richtig, so eine kleine Testproduktlinie könnte man sogar schon mal starten.
Ja, aber Frank, du musst das doch jetzt in die Hand nehmen. Du bist nicht immer, du bist in München. In München wohnen hauptsächlich extrem reiche Leute und extrem einflussreiche Leute. Du musst doch eigentlich mit deinem Schlamm da rumlaufen und sofort dir Hannes Hiller oder einen anderen Chef von ProSieben oder musst du ihm nebenbei mal, ne? Hast du auch schon gehört von Schlamm? Reden gerade alle drüber. Ich würde investieren. Du musst quasi so von hinten rum, du musst das Ding doch jetzt hier an Mann bringen.
Ja, vielleicht kannst du dir von der fantastischen Requisite, die wir haben, so einen kleinen, so einen Bauchladen basteln lassen, so einen Schlammbauchladen oder ein Schlammköfferchen. Ja. Und dann tingelst du hier durch den Bild und bietest dir Probeschlamm an. Schlammpröbchen. Rufst du da dann auf den Markt.
Ja, oder wie bei so einem Vorwegteppichvertreter, dann klingelst du, gehst von Haus zu Haus und dann musst du mit denen erstmal einen Schlamm trinken und die erstmal so ein bisschen psychologisch unter Druck setzen, dass du in die Wohnung darfst.
Ja. Aber Basti, würdest du ein Schlamm, Frank-Schlammkostüm tragen? So ein Maskottchenkostüm? Also sieht das so aus wie ich?
Das wäre aber interessant.
Sieht das so aus wie ich?
Oh, da könnte man doch einen Aufruf starten an die Leute, entwerf doch mal so eine Art Schlammmaskottchen. Wie könnte das aussehen? Wie könnte ein Schlammwerbekostüm aussehen? Wir nehmen alle Zeichnungen entgegen und danach schneidert Frank dann so ein Kostüm und Basti läuft dann damit durch die Gegend.
Weil Basti, du kannst es am besten mit deinem Halligalino.
Du musst das mit Leben füllen, Basti.
Ja, das könnte ich machen. Ich könnte so ein bisschen so schlammig abschlammen.
Ja. Ein Schlammtanz auf jeden Fall schon mal ausdenken und so. Ja. Apropos Zuschriften. Uns haben sehr viele Leute geschrieben. Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, ob es einen Chronisten unter unseren HörerInnen gäbe. Und wir haben das vollkommen unterschätzt. Es gibt circa 1 Million. Denn uns haben richtig viele Leute, und dafür schon mal vielen Dank, haben uns geschrieben, dass sie sich gern als Chronisten bei uns bewerben wollen möchten. Wir sind als Herodot, wie wir letzte Woche gelernt haben. Ja. Von Basti Schlau. bis heute habe ich schon wieder vergessen, was Herodot eigentlich ist. Aber
es ist der Vater der Geschichtsschreibung aus dem antiken Griechenland.
Nein, sowas.
Genau. Der ist der Erste, der aufgeschrieben hat, wenn einer hingefallen ist, quasi.
Jedenfalls haben wir jetzt ein Problem. Es haben sich so viele Leute beworben und so nett und so lustig und haben auch ganz viele schon Beispiele geschickt, wie sie das gemacht haben. Dann hat uns aber einer darauf hingewiesen, dass es schon die Instagrammy-Seite gibt, Eulen vor die Säue Timecodes.
Ja, genau, aber die wurde doch gar nicht mehr weitergeführt, oder?
Genau, und jetzt wollte ich überlegen, ob sich nicht die Leute mit dieser Seite vielleicht mal connecten können per Direct Massage. Und weil die Seite gibt es ja quasi schon, aber die hat irgendwie aufgehört bei Folge 6 oder sowas. Wir sind ja mittlerweile schon bei Folge 16. Und vielleicht kann man sich dort die Arbeit teilen und wir würden uns nach wie vor sehr freuen, wenn dort dann die runtergeschriebenen Folgen auftauchen würden, an denen wir uns dann lang orientieren können. Aber auch für die Nachwelt in 1000 Jahren, wenn man mal unseren Podcast findet, wenn wir uns hier schon längst ins All gebombt haben. Weil doch witzig, wenn so ein Außerirdischer findet dann diese Seite und liest dann nochmal so nach, was da so abgeht.
Und hört dann nochmal in die Intros rein und
ja,
so.
Nee, ich will das eigentlich, es gibt doch auch diese... auch diese Sonde, die so, glaube in den 70ern ins Weltall geschickt worden ist, wo so eine goldene Schallplatte drauf war, wo quasi so alles über die Menschheit, da sind so Geräusche von der Erde, wie sehen die Menschen aus und so, das hat man ja ins All geschickt. Das, wenn man es nochmal macht, würde ich gerne auch eine Folge von uns da, vielleicht ein bisschen Schlamm und ein Snickers oder so, irgendwie noch mit rein.
Ja, und eine Folge von uns. Und das, wo muss man sich ja bewerben für so eine Grußbotschaft an die Aliens? Kennt da jemand wer?
Da könnte ich frag mich mal durch. Ich fange in der Firma an und guck, wo ich in Berlin lande, quasi.
Ja, dafür bist du genau der Richtige.
Ich will immer die Weisheit der Vielen. Also bin immer wieder begeistert, was für schlaue ZuhörerInnen wir haben. Die wissen immer irgendwie alles. Die wissen, wo man Schlamm abfüllen könnte. Die kennen bestimmt auch jemanden bei der NASA, wo wir da unser kleines Paket hinschicken, damit die Aliens zukünftig von uns auch so ein paar Grüße kriegen. Dann hat neulich mal wieder einer so einen Artikel weitergeleitet, wo jetzt nochmal ganz klar rauskam, wissenschaftlich erwiesen, dass Eigenkannibalismus, also dass der Mensch an sich gar nicht nahrhaft ist.
Siehst du,
das wollte ich auch noch mit euch teilen. Interessant eigentlich, ne?
Leere Kalorien, wie so ein Burger.
Ja. Ja, das ist wirklich. Ja, noch schlimmer, weil wie so eine Tüte Chips ist so ein Mensch.
Aber warum?
Gar nichts.
Aber jeder Mensch oder nur wenn man sich selber isst, ist man nicht nahrhaft?
Wenn man sich selber isst, ist man nicht
nahrhaft. Das war meine Frage, das war meine alle, genau. Ja.
Hat ein schlauer Fan rausgefunden, wollte ich euch noch weiterleiten, habe ich vergessen.
Vielen Dank, das ist toll.
Aber auch nicht, wenn man so richtig gut mariniert ist.
Scheinbar nicht, also unsere ganze Marinier-Idee bringt scheinbar gar nichts. Man müsste eher sich so überall wahrscheinlich noch so eine Kartoffel rantackern.
Aber doch für die anderen. Aber für die anderen bin ich doch nahrhaft, oder?
Also ein bisschen aber Tomaten ins Ohr. Dann würde ich aber Thomas eher die Kartoffel essen, anstatt die Kartoffel an sich also mein zu tackern Bein. Und dann zu also sich wenn ich selber mir eine leckere zu
Kartoffel,
essen.
Wenn ich mir eine leckere Kartoffel an die Brust klebe, würdest du eher die Kartoffel essen als mein Bein. Dann ist das vielleicht zukünftig wichtig vor Drehs beim Duell um die Welt. Dass jeder irgendwo noch so ein bisschen Gemüse reinsteckt. Wenn man das halbwegs nahrhaft ist, wenn man da irgendwo hängen bleibt. Apropos, hängen bleiben. Frank, du hast vorhin noch erzählt, du hättest eine super Idee für ein Intro gehabt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es schlau ist, das jetzt anzusprechen, weil es klang irgendwie nebulös, wie du das angekündigt hast, dass du hier heimlich vor Ort ein Intro recorded hättest.
Habe ich gemacht, ja.
Das habe ich trotzdem gefragt.
Habe ich gemacht, ich bin rumgelaufen und habe von den Mitarbeitern die Stimmen eingesammelt und ein kleines Intro.
Wie, von Mitarbeitern Stimmen eingesammelt?
Na, ich habe die Stimmen eingesammelt, ja, ich habe die was einsingen lassen und das zusammengefügt zu einem Intro.
Unser Mitarbeiter?
Ja, ganz genau.
Aber unter Zwang oder?
Nein, alles freiwillig. Alle sehr, sehr gerne.
Die können eigentlich nicht so gut singen, da bin ich mal gespannt.
Ja. Aber also weder du noch unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Sänger.
Aber es geht um den Inhalt. Es geht um den Inhalt und der ist schön.
Auch noch was selbst
und der ist schön und deswegen, das können wir uns jetzt direkt mal anhören. Na?
Okay, dann fahren
ja,
wir
ab. Ja, ich fahr ab.
In one, in two. And one, two, three, four. EVDS, wir hören gern EVDS. Eulen vor die Säue, das hören wir gern. Jeden Donnerstag im Jahr.
Oinki, oinki, Schweinebauch.
Ja?
Oinki, oinki, Schweinebauch.
Also das war jetzt quasi gesanglich war das jetzt nicht so gut. Aber vom Inhalt.
Es geht um die Geste.
Die Geste und vom Inhalt her.
Also nee, ja, inhaltlich, also wahnsinnig, wie du da drauf gekommen bist, ja, diese Zeilen zu schreiben.
Und
wir hören
wieder
gern EVDS auf die Melodie von YMCA.
Ja. Da muss ich auch wieder sagen, da ist wieder extrem viel Arbeit reingeschickt. Ich weiß, Frank, wie du da die Spotify-Listen nachts durchgehört hast, was passt und nicht das allererste Lied, was jedem einfällt auf der Welt, als allererstes YMCA. Nein. Das hast du natürlich wirklich kuratiert. Erstmal über Wochen hast du das richtige Lied gesucht.
Ich muss ja auch. Das ist wirklich. Das muss wirklich, als du wahrscheinlich vom Catering zu deinem kleinen Kabuff da, ne, unterwegs warst. Genau. Da hast du das ausgedacht. Ja,
ich brauchte ein Lied, was vier Buchstaben sehr im Mittelpunkt hat.
Ja. Welches Lied könnte es sein? Ja.
Und da kam mir dann halt nach langer Recherche, ist mir da YMCA eingefallen.
Und dann Google hast du wirklich Lieder mit vier Buchstaben.
Ja. Und dann hast du es aber geschafft, unsere lieben Mitarbeiter davon zu überzeugen, bei dieser Scheißidee mitzumachen. Und da hat keiner gesagt, Frank, das ist irgendwie peinlich oder da schäme ich mich. Nee,
da hat jeder sehr gerne mitgemacht.
Wirklich?
Ja. Naja, klar.
Frech ohne Ende. Jetzt denk auch mal an die Außerirdischen. Was sollen die denn dazu sagen?
Na, vielleicht tauschen wir da das Intro aus nochmal mit anderem, aber.
Oike, oike, Schweinebauch.
Oike, oike.
Oh Mann, ey. Naja, okay, also Annie, aber weißt du, was traurig ist, was normalerweise immer super schön ist an unseren Münchenreisen? Wir sind dann wirklich hier mit ganz vielen Leuten aus der Firma und normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist, kann man ja immer hier auch in München wunderbar weggehen und wir nutzen das auch das ein oder andere Mal aus, um natürlich auch neue Clubs und Bars kennenzulernen und das ist jedes Mal wunderbar. Diesmal geht es natürlich nicht, weil auch hier alles geschlossen hat, aber ich dachte, Frank, ich muss einmal stellvertretend erzählen, wie wir in München... Vor 2 Jahren war es, glaube ich, aus dem Club geflogen sind.
Oh ja, das war...
Wie bitte? Da war ich nicht dabei.
Ja. Weil generell ist es erstmal so, wir als Berliner, so als Berliner Party-Konnoisseure, der du auch bist, Basti, man wundert sich erstmal, dass gar nicht so einfach alle Sachen so gehen, die man in Berlin für selbstverständlich hält. Die gehen also in anderen Städten gar nicht.
Ja. Ja.
Also es ist gar nicht, also das wird gar nicht überall geduldet, wenn man sich jetzt zum Beispiel so eine kleine Friedenspfeife einfach so anzündet in der Hotellobby. Ja. Finden die Leute hier gar nicht witzig. Das ist wirklich schon mal, es ist erschreckend. Na jedenfalls ist es wirklich in meinem ganzen Leben, ist es mir noch nie passiert, dass ich aus dem Club geflogen bin. Und das erste Mal ist es mir tatsächlich hier in München mit Frank Thonmann passiert. Und es war natürlich Franks Schuld.
Nein.
Denn Frank, das ist geschehen. Wir erwähnen den Club jetzt auch nicht, aber es war eigentlich ein sehr netter Laden, so ein bisschen wie in Berlin ehemals so der ehemalige Magnet-Club. Ne? So ein schöner Indie-Laden, wo immer tolle Indie-Musik läuft, gemischt mit so ein bisschen Hits, irgendwie lustiges, nettes Interieur, viele nette Leute.
Genau, wir haben ja noch gesagt, das wird in München unser neuer Lieblingsclub, genau. Haben wir gesagt.
Ja, haben wir noch gesagt. Und dann gehe ich da also auf Toilette, das ist eine sehr, sehr kleine Toilette, die besteht aus einem Pissoir und einer Kabine. Und ich stand am Pissoir. Und Frank hat das natürlich gesehen, wie ich in die Toilette gegangen bin. Und eins von Franks Lieblingsspielen ist ja, wenn man am Pissoir steht, dass an einem vorbeigerannt kommt, einen so von hinten an den Rücken haut, sodass man samt, weil man ja beide Hände am Schniedel hat, dass man so nach vorne stürzt und sich mit dem Kopf an den Fliesen so abfangen muss. Ne? Das ist ja so Franks Lieblingsgame. Ne? Und...
Also, du hast es immer im Blick, wenn andere Leute. Ich kann sofort eingreifen. Ich weiß noch, am 1. Mai vor 3 Jahren. Es gibt auf dem 1. Mai gibt es nirgendwo eine Toilette. Man muss immer draußen irgendwo hinpinkeln. Und stelle ich mich da irgendwo hin, da beim, was heißt, Marianenplatz oder so. Und Frank schubst mich quasi fast während des Uriniervorgangs in einen Dornenbusch rein. Und in einem Berliner Dornbusch liegt, ist es nicht einfach nur Dornbusch, da liegt immer noch so eine tote Ratte, so eine aufgeplatzte und ein altes Fahrrad.
Ja, und die spritzen. Manche Dornen sind auch spritzen.
Widerlich. Ja. Widerlich war das.
Aber ich schubste doch da niemanden. Ich täuschte so ein bisschen angalant.
Naja, ja. Aber du bist ja dann meistens auch schon ein bisschen hyped, wie man sagt. Du bist auch schon ganz lustig angetrunken. Das ist ein beliebtes Spiel von dir. Jedenfalls, weißt du, hat er auch natürlich mich aus dem Augenwinkel beobachtet, wie ich da rein bin. Ist mir also hinterhergeschlichen, hat mich im entscheidenden Moment geschubst. Ich stürze mit dem Kopf an die Fliesen. So.
Das ist so gelogen schon wieder, aber zieh weiter.
Und dann dachte ich, Frank, du mieses Schwein, ich war auch schon betrunken so, ne? Und dachte, jetzt kann nicht wahr sein, wollte mit ihm so kappeln, ne? So, pack sofort meinen Schniedel ein, da habe ich noch daran gedacht, schnappe Frank so, schleuder ihn so rum und donner ihn dabei, weil es halt wirklich ein super enges kleines Klo ist, donner ich ihn halt gegen diese Klotür von dem Klo. Und diese Klotür ist in diesem Moment aus den Angeln gebrochen. Ne? Und es hat so gescheppert und gerumst. Und Frank und ich natürlich auch erstmal erschrocken, weil es halt so gescheppert hat, haben dann versucht, diese Klotür so notdürftig wieder einzuhängen, sind dann verstohlen, schnell rausgerannt, wurden dabei aber von einem Herrn beobachtet, der in dem Club arbeitet, an dem Tag aber nur zur Freizeit da war. Das war das Gemeine. Ne?
Ja.
Hat uns irgendwie so gesehen, hat uns auch so angesprochen, ey, was habt ihr da randaliert?
Mhm.
Und wir so, nee, ist nichts. Und sind so weggerannt. Dann ist der aber leider in seinem Wahn, ist er rein, hat gesehen, dass die Klotür scheinbar aus allen Angeln war. Und wir hatten sie halt auch wirklich nicht mehr richtig eingehalten. Nachhinein bekommen.
Aber jetzt kommt das Demütigste.
Dann hat er uns verpetzt.
Jetzt kommt das Demütigste dabei, abgesehen davon, dass diese Geschichte
nur zu
97% stimmt, so wie du sie erzählt hast. Ja? Ja. Nur zu 97%. Wurde ich dann komischerweise an ihm, dann kam der richtige dieser Türsteher und hat
uns verpetzt bei den Türstehern.
Wie die Mutti früher zu Hause am Ohr gepackt. So nach oben gezogen und am Ohr hat er mich aus dem Club begleitet. Und Thomas ist so, sollte dann auch so mitkommen und ist so ganz unschuldig hinterher gedackelt. Ne? Aber mich hat er am Ohr gepackt.
Ja, am Ohr. Das ist so typisch München aber, weil München ist so gefühlt so eine Stadt. Das Schlimmste, was wirklich einem passieren kann, ist, dass man so zu laut von einem Fahrrad angeklingelt wird. Ja. Das ist so wirklich das Schlimmste. Hier in Berlin wirst du erschossen, erstochen, explodierst du. Und da ist es dann auch so wie in so 70er-Jahre so Pepe-Pauker-Schreck-Film, wirst du in München am Ohr aus dem Club gezogen. In Berlin wirst du rausgeschossen.
Ja. Quasi. Ja, aber es kamen wirklich zwei Securities und haben Frank am Ohr die Treppe bis zum Eingang gezogen, haben mich aber sehr, sehr unwirsch angesprochen, sodass ich dann auch kurz gespurt habe, meinen so, und sie holen bitte sofort die Jacken von den beiden und kommen auch mit.
Ja.
Und dann standen wir da beide wie die zwei Trottel da vorm Eingang, aber so richtig auf dem Präsentierteller. Ne? Die haben uns nicht irgendwie so in die Besenkammer gedrückt und uns da erstmal verprügelt oder so. Nein, deren größte Strafe war, uns beide draußen vor den Eingang zu stellen, wo die anderen Leute anstanden, um reinzukommen und uns dort halt so richtig zu maßregeln.
Ja.
Das war eigentlich richtig fieser psychologischer Trick. Naja, und dann war es aber tatsächlich so, da haben sie dann einfach gefragt, na pass auf, ihr kriegt jetzt hier Clubverbot.
Aber das Schöne war, aber das Witzige war, ihr seid mir trotzdem sympathisch, hat er zu uns gesagt. Ihr seid trotzdem sympathische Typen, ihr dürft euch das aussuchen. Hausverbot, eine Woche, 4 Wochen oder ein Jahr, hat er gesagt. Die Abstände gab es.
Irgendwie taten wir ihm dann scheinbar doch leid, sowas. Oder er hat dich erkannt vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber haben wir uns natürlich für eine Woche entschieden und sind eine Woche später wieder dahin.
Ach, und ihr durftet eine Woche nicht rein. Das ist ja die größte Strafe, die ich je gehört habe.
Genau, wir hatten
einen, der einmal die Woche auf hat.
Genau. es hat ein positives Ende genommen. Ja. Für mich und Frank war das auf jeden Fall die Premiere, dass wir aus dem Club rausgeflogen sind. Aber Basti, so wie ich dich kenne, ich frage nur ganz kurz, bist du schon mal aus dem Club rausgeflogen? Eventuell.
Mehrfach. Das erste Mal mit 16 ist mir sogar die Jacke hinterhergeschmissen worden, quasi. Das ist noch
16.
Das ist noch eine andere Geschichte. Aber ich weiß nicht, wir sind mal nachts bei so einer. Ja, tatsächlich. Richtig raus, also ich und mein Kumpel, und die Jacke ist uns hinterhergeflogen, quasi. Und das
wie
war
oft
erst.
Bist du schon aus dem Club rausgeflogen, Basti?
Ich würde sagen, 7-mal vielleicht?
Nee.
Oh, ja, aber ich habe eine lange Zeit, ich habe früher angefangen. Ich habe mit 11 im Berg, war ich mit Berghain. Also das ist schon, ja.
Aber was war dein Lieblingsrausschmiss?
Also mein Lieblingsrausschmiss war, da sind wir mal, hatten wir so eine MTV-Sommerfeier. Das war so vor 12 Jahren oder so.
Oh, die waren geil.
Und das Gelände war ja direkt an der Spree. Das war ja richtig super. Ja. Und dann ist so ein Typ vorbeigefahren, so ein privater Typ, ist mit so einem DDR-Boot, ist er irgendwie gefahren. Und dann haben wir dann so rangewunken und gesagt, ey, komm, wir geben dir 5 Gin Tonic aus, wenn du uns auf dem Boot mitnimmst. So, war natürlich nicht so schlau, weil er war dann betrunken und hat uns dann auf dem Boot mitgenommen.
Seid ihr über die Spree geschippert?
Sind wir über die Spree geschippert und wir hatten eine gute Stimme und dann sagten wir, ach, es gibt doch diesen super coolen Club gerade, Kater Holzig, der ist direkt am Wasser. Da dachten wir, wäre das nicht mega cool, würden sich die Leute vom Kater Holzig nicht mega freuen, wenn wir da mit dem Boot auftauchen und einfach auf mit 20 Fall. Leuten umsonst in den Club reinkommen. Das Kater Holzig, ne, das ist ja so ein cooler, bisschen Outdoor-Techno-Club und der ist ja halt so direkt an der Spree. Also wenn du ein Boot hast, kannst du direkt quasi raufgehen, musst dich gar nicht reinschleichen. Ist ja so ganz, ganz offen. Die denken halt nur, das macht halt keiner, weil es sich auch nicht gehört. So. Und dann sind wir da angekommen und dann ist schon, ich habe mit denen, weil ich so betrunken war, immer mit Piraten geredet. Quasi, ne? Dann hab ich immer, arr, Hipsters, hab ich immer gerufen. Ne? Und dann ist aber schon ein Typ auf uns zugerannt. Da ist ein Typ auf uns zugerannt, hat schon gewunken, nein, kommt nicht in den Club, bitte, das ist eine private Veranstaltung von Zalando. Ich kriege riesen Ärger, ne, wenn hier auf einmal ganz viele Leute sind und die ganzen kostenlose Getränke trinken. So. Und ich war nicht mehr, man konnte nicht mehr so gut mit mir diskutieren. Da habe ich dann hat er mit mir gesprochen, weil ich bin als erster vom Boot gesprungen. Und dann hat er, war er ganz nett und hat gesagt, komm, ich gebe, du hast jetzt zwei Optionen. Ne? Die erste Option ist, ihr geht aufs Boot, wir geben euch noch ein Bier mit und ihr habt einen schönen Abend und jeder geht zu seiner Wege, ne? Und das ist ein ganz lockerer Abend für jeden. Oder Option 2, ne? Du bleibst hier und ich lasse dich hier von der Security rausschmeißen. So, dann war ich natürlich in meinem Zustand, habe ich natürlich gesagt, Option 2. Und,
sehr gut, Basti.
Und bin sofort, also mit einem damaligen Kollegen, bin ich sofort zur Bar gegangen und habe offen zum Barkeeper gesagt, ich werde hier vermutlich in 25 Sekunden rausgeschmissen, mach uns so viele Jägermeister voll auf diesen Tresen, wie es geht. Und dann hat er mit, das fand er auch irgendwie witzig, weil er mochte Zalando wahrscheinlich auch nicht, und hat, ich weiß nicht, 5 Jägermeister, die haben wir weggeholt und beim letzten, auf einmal an der Schulter, werde ich gegriffen und werde einfach achtkantig rausgeschmissen, ja.
Und das, ja, wunderbaren Kaderholzig. Aber ich muss auch sagen, deshalb zähle ich zwar nicht als Rausschmiss dazu, aber ich wollte auch, Kaderholzig ist ja wirklich, wirklich einer der beliebtesten und schönsten Club Berlins. So, ne? Und der ist ganz oft auch super voll, dass sie ja sogar auch offiziell die Tür zu machen und dass sie dann die Tür zu machen, mal nicht rüberkommen. Ich wollte einmal tatsächlich über die Mauer klettern, um in den Club reinzukommen, und wurde mit einem Gartenschlauch weggespritzt von der Mauer. Das zählt aber nicht als Rausschmiss, weil ich ja noch nicht offiziell drin war.
Aber das ist ja eine super Überleitung zu unserem Gast, oder? Über eine Mauer springen.
Ja, Mensch, wir haben heute einen Spontangast. Hat Frank Thunmann organisiert. Ja. Denn es gibt ja neben den ganzen 1000 Technikern, die wirklich vor Ort an so einer Produktion mitwirken, und es ist jedes Mal wirklich overwhelming, wie viele Leute da so am Set rumspringen. Und es gibt natürlich auch Stuntmen. Und Frank hat es geschafft. Ja, unseren aller Lieblings-Stuntman Tom Stuntman ran zu organisieren als Spontangast für unsere heutige Folge. Hallo Tom.
Hallo Tom.
Hi.
Es ist ja wirklich irre, weil Tom macht bei uns schon seit Duell um die Weltzeiten, ist Tom immer mit am Start. Tom ist eigentlich hauptsächlich aus Versicherungsgründen dabei, aber auch, damit sich keiner von uns irgendwie umbringt. Das sind so, ich glaube, das war der Hauptgrund, warum du mit dazugeholt wurdest, oder Tom, so kamst du doch dazu.
Ja, so ungefähr kann man das sagen, ja.
Es ist ja leider, es ist ja einer gestorben, früher hieß das ja Joko, Klaas und Sören, das war ja eigentlich so kurz vor MTV Home noch so eine Show, und der ist ja leider bei einem Stunt, ist er von den Bären zerfetzt worden in der Luft, und seitdem muss Tom die Stunts alle abnehmen, die so gemacht werden.
Ja, genau, dafür ist so ein Tom super wichtig, weil Tom guckt dann kurz mal drüber über das, was wir uns so überlegt haben für so Dinge, ne? Also wir würden jetzt gerne, dass Klaas da irgendwie so Ballett tanzt auf einer Boeing 747. Und dann sagt Tom, Mensch, was gut wäre, wenn man den wenigstens so Klebeband unter die Füße macht, damit er nicht abrutscht. Das ist ja quasi so Toms Job, ne? Also kleine Hinweise gibt, wie man das sichern kann, wenigstens. Und das Schöne ist aber, Tom ist jetzt ja auch immer bei so Studioproduktionen dabei. Und zwar aus welchem Grund eigentlich, Tom? Was ist da so deine Aufgabe? Würdest du das bezeichnen?
Ja, das ist eigentlich genau das Gleiche wie auch bei Duell. Ich passe auf, dass den ganzen Kandidaten einfach nichts passiert. Also ich gehe auch über eure Spiele nochmal drüber davor, weil ihr habt da auch immer sehr verrückte Ideen. Und meine Aufgabe ist es eben, die so weit runterzubringen, dass es auch wirklich sicher ist. Oder zumindest zu 90% sicher ist.
Und wie oft schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen und denkst so, alter Leute, das, was ihr euch da ausgedacht habt, das geht nicht, da geht
sehr oft
drauf. Und dann kommst du ja meistens, dann rufst du uns ja netterweise an und sagst, Leute, so geht das nicht. Wenn wir das so machen, wie ihr das da stehen habt, dann fällt einem im Runde 1 sofort das Bein ab.
So ungefähr, ja.
Aber was würdest du sagen, Tom, ist so das Absurdeste und Gefährlichste, was jemals in der Geschichte von Florida TV dir vorgeschlagen worden ist? Ernsthaft?
Ernsthaft? Ich glaube, das war mit einem Auto, was so kleine Flügel an der Seite angebaut hatte, mit ungefähr 150 Sachen auf eine riesengroße Rampe zu fahren. Also die Rampe war locker 15 Meter hoch.
Ja.
Und Joko
da Klaas... Bis dahin klingt alles logisch.
Ja. Und Joko und Klaas sollten eben im Auto sitzen und mit 150 über diese Rampe fahren. Und in der Luft sollte sich ein Fallschirm auslösen am Auto. Und sie sollten so wieder dann sicher am Boden landen. Und da gab es auch tatsächlich ein Video dazu. Und ihr habt ja die Idee von diesem Video quasi entwickelt. Aber in dem Video sieht man halt einfach auch, wie der Fallschirm viel zu spät aufgeht und das Auto mit einem abartigen Affenzahn im Boden aufschlägt. Und ihr wolltet es tatsächlich mit Joko und Klaas machen.
In Sicherheit, ja.
Ja, okay. Ja, well. Wie bist du Stuntman geworden? Wie?
Das war so ein Kindheitstraum schon immer, seitdem ich 5 Jahre alt war. Und ich habe früher immer Colt Sievers geschaut. Ja. Ein Colt für alle Fälle, kennst du
das
noch?
Ja, das ist doch das, wo, da springen die doch immer so über die...
Genau deswegen, ja. Und das war irgendwie so Verbrechensbekämpfer, habe ich früher mal gedacht, und Stuntman. Und dann dachte ich immer, ich werde dann wieder Verbrechensbekämpfer oder Stuntman. Und dann ist es Stuntman geworden. Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass Verbrechensbekämpfer sind Polizisten. Das wollte ich dann doch nicht. Und ja, dann Stuntman.
Geil. Und bist du denn auch mal, hast du denn mal deinen Traum dir erfüllt und bist du über mit dem Auto so rübergesprungen, über so Huppel?
Das habe ich noch nicht gemacht, aber überschlagen habe ich mich schon auf dem Auto.
Aber ich hab mal das Gerücht gehört, dass du derjenige bist, der bei Alarm für Cobra 11 mit dem Motorrad unter den LKW durchgerutscht bist. Habe ich die Gerüchte gehört, dass du das bist? Warst du das?
Nee, es war nicht Alarm für Cobra 11, es war Verbotene Liebe. Da bin ich mit dem Motorrad unter einem Traktor hergerutscht, unter dem Anhänger vom Traktor tatsächlich.
Aber hast du dir schon viel gebrochen?
Ich habe mir beide Handgelenke mal gebrochen. Am Knie habe ich mich verletzt und vor ein paar Jahren bin ich einmal in der Mitte tatsächlich durchgebrochen. Also Brustbein gebrochen, wie? Rücken gebrochen, 2 Rippen gebrochen.
Stimmt, wobei waren das noch?
Aber das war nicht bei uns, ne?
Das war nicht bei euch, ne. Ich sag ja, bei euch habe ich mich, glaube ich, noch nie verletzt.
Ja, weil wir nämlich mittlerweile mitdenken, wir sind nämlich schlau.
Ihr passt sehr gut auf mich, vielen Dank.
Ja.
Nein, und aber das ist ja auch ganz gut. Es ist ja gut, dass ihr solche verrückten Ideen habt und dass ihr keine Grenzen kennt, weil nur so kommen verrückte Ideen zustande. Und mein Job ist eben, das Ganze so ein bisschen kleiner zu machen, dass es eben funktioniert.
In die richtigen Bahnen zu lenken. Aber das Verrückte ist ja auch, ich weiß nicht, ob, ich meine, man sieht auch Tom in ganz vielen von unseren Einspielern, liebe Rekaiver. Und Tom ist ja ein richtig sportlicher, durchtrainierter Superpowermann. Ne? Tom ist ja auch der Einzige. Also ne, Tom ist ja zum Beispiel jemand, der hat ja auch sein Büro in einem zweiten Stock und er geht ja nicht wie normale Leute durch die Tür, durchs Treppenhaus, er klettert von außen da so rein. So, ne? Einfach weil er es kann. Das ist wirklich absurd. Der Tom springt dann auch so ne, von Auto zu Auto, einfach so aus Spaß, weil er es kann. Und Tom alles. Glaubt aber auch Backflip. Immer so...
Ja, Skateboard, Backflip, alles.
Ja, Tom bewegt sich in Backflips vorwärts oder auf dem Skateboard. Das ist ja auch, das ist völlig, alles völlig verrückt. Und Tom, das ist eigentlich Verrückte, glaubt, dass auch jeder normale Mensch, also wir, ja, Frank, Basti und ich, das auch erlernen könnte. Und das halte ich nach wie vor für ein gigantisches Gerücht, denn Tom Hangarter behauptet, er könnte Basti Grage innerhalb eines Tages einen Backflip innerhalb beibringen. Eines Tages. Basti. Erzähle, wie soll das gehen?
Es war mal, ich glaube, das muss bei Duell oder so gewesen sein. Da habe ich dich mal gefragt, Tom, du kannst sehr guten Backflip machen. Wie ist das? Wie viele Jahre müsste ich da investieren? Und wie viele Stunden müsste ich 10 bis 15 Stunden wahrscheinlich trainieren, Tilly? Und hast du, nein, Basti, hast du gesagt, das bringe ich dir in einem Tag bei.
Ja, das ist auch so. Man muss aber auch dazu sagen, dass das jetzt mittlerweile, glaube ich, 4-5 Jahre her ist. Ja. Heute würde ich sagen, Tom? Brauchen wir vielleicht 1,5 Tage. Aber ich stehe immer noch dazu, dass es relativ schnell geht.
Es ist völlig unmöglich, Tom. Hast du mal mich, Frank und Basti gesehen, wie beweglich wir sind? Wir können nichts.
Ein Backflip.
Das hat damit nichts zu tun.
Was muss man denn schaffen? Also, ich muss doch abspringen. Ich muss meine 115 Kilo rotieren lassen, quasi. Das ist schnell genug, meine 1,96. Und dann irgendwie wieder aufkommen. Das ist doch unmöglich. Physikalisch.
Nein, das ist nicht unmöglich. Ich würde dir das zeigen und du würdest es schaffen. Wir können das doch machen. Lass uns das machen.
Ey, wenn ich einen Backflip kann, dann wird sich mein Leben wirklich um 50% verbessern.
Aber da will ich mitmachen. Ich will auch Backflip. Ich will auch einen Backflip können.
Aber Moment, müssen kurz definieren. Backflip heißt aus dem Stand, vom normalen Boden, einmal hinten über wieder auf den Füßen landen, ja?
Ja.
Genau. Um das Ganze, okay. Um das Ganze etwas einfacher zu machen, würden wir von ungefähr 1 Meter Höhe abspringen und dann
landen. Aber das heißt, wir könnten dann jederzeit an jeder Bar, an jedem Club der Welt auf die Bar klettern und von dort mit einem Rückwärtssalto runterspringen. Das würdest du uns beibringen in einem Tag, Tom.
Ja.
Ey, das ist doch eine Special-Folge oder das ist so ein Special-Tutorial. Wir drei zusammen mit Tom Stuntman vielleicht so eine Videofolge mal aufnehmen. Währenddessen nehmen wir eine Folge auf, während du Tom so Backflips beibringst. Also, das wär's doch.
Ja. Also mein Leben wäre ein anderes. Ich würde wirklich wahrscheinlich 3 bis 4 Backflips am Tag machen. Weil es ist halt immer so eine Steigerung. Zum Beispiel, man würfelt beim Kniffeln Pasch, ein 6er-Pasch. Das ist ja schon mal gut. Da sind die Leute beeindruckt, dass man 6er-Pasch gewürfelt hat. Wenn du direkt danach noch einen Backflip hinterher schießt dann hast du den ganzen Raum bei dir und kriegst sofort 10 Applaus. Ja. Deswegen würde ich ihn gerne nutzen, den Backflip in Zukunft.
Ich würde jeden Meetingraum so verlassen. Ich würde auf den Konferenztisch klettern, Backflip und ciao, Leute, das war's für heute. Jeden Toilettengang würde ich mit einem Backflip beenden. Das war wirklich eine völlig neue Dimension.
Und immer, wenn man so vielleicht so die Eltern von der neuen Freundin trifft oder so, und du da erstmal mit einem Backflip startest, ist ein guter...
Ja. Oder dann sagst du auch guten Tag.
Oder hallo zu sagen.
Ich würde immer, wenn ich mich freue, dass ich doch 7,83 Euro passend zahlen kann, würde ich einfach vor Freude Backflip machen an der Kasse.
Okay, das müssen wir mal. Ey, pass auf. Weißt du, wir machen das beim großen Tonmann-Festival in Zwickau.
Oh, super Idee. Das machen wir.
Wir suchen ja immer noch nach verschiedenen Stages, nach verschiedenen Events und Happenings. Und dann machen wir da ist einmal Backflip-Training mit Tom Stuntman.
Für Dicke. Backflip-Training für Mollige.
Oh Gott.
Backflip für Mollige.
Oh, sehr gut. Oh, Tom, das ist sehr gut. Und dann hast du noch so einen kleinen Tipp für uns. Was sind denn so klassische...
Nee, aber damit könntest du voll durchstarten. Backflip für Mollige.
Ja.
Ne?
Das ist so wie so Dauerpower oder so.
Ja, wie Ola Pop für Mode für Mollige ist Tom jetzt denn Backflip für Mollige.
Ja, das ist einer Geschäftszweig. Der
Molligste Backflip Deutschlands.
Wir bringen dich groß raus. Tom, wenn du bei uns nicht mehr arbeiten willst, machst du selbstständig mit dieser Nummer. So richtig
sehr gut.
Aber Tom, hast du trotzdem noch vielleicht so einen Tipp für uns, wie wir so unbeschadet durch den Alltag kommen? Was ist immer so gibst du was wie Schutzhaltung? Oder ich bilde mir auch immer ein, dass man sich immer in Gefahrensituationen einfach nur abrollen muss und schon ist alles wieder gut. Stimmt das?
Ja, das stimmt tatsächlich. Aber die meisten Leute machen halt in Gefahrensituationen, verkrampfen die komplett und machen alles falsch. Deswegen ist ja auch das Typische, wenn man irgendwo ausrutscht, bricht man sich die Schulter oder das Handgelenk oder ja.
Ja. Aber was mache ich, wenn ich auf einer Bananenschale ausrutsche? Wie reagiere ich richtig?
Backflip. Ja.
Ganz geschmeidig abrollen.
Falls ich noch nicht kann. Abrollen, ne?
Ja, abrollen ist schon richtig.
Ich sag's.
Abrollen ist schon
richtig. Ich sag's ja immer wieder. Abrollen ist das halbe Leben, ey.
Ja, das machen wir dann danach. Nachdem ich euch den Backflip beigebracht habe, dann zeige ich euch, wie man richtig abrollt in Extremsituationen. Ja.
Abrollen für Mollige.
Ja, aber auch manchmal, aber auch in so einer Studiosituation da. Auch, also man stolpert neulich, hier bei einer Probe, ne, da lagen so Rammen auf dem Boden, ne, weil wir so ein Spiel spielen, wo man so Türen auframmen muss.
Ja,
und ich bin da so langgeschleudert über diesen LED-Boden. Der leuchtet. Alle Leute gucken natürlich immer auf den LED-Boden. In der Mitte lagen diese Rammen. Ich laufe da so cool lang, wollte gerade zu Steven noch was Cooles, Witziges sagen. Stolper halt volle Kanne über diese Rammen. Und stolper wirklich wie so ein Idiot vor den ganzen 1000 Kameras da über das Set. Wie hätte ich mich cool aus der Affäre ziehen können, Tom?
Indem du den Backflip gemacht hättest.
Ja. Ah, Mann, ey, siehst du, ich bin einfach nur auf die Schnauze geflogen.
Backflip kann man alles machen, ne?
Aufstehen, Backflip, dann ist es total cool.
Aber da hätte ich noch mal eine Frage zum Abrollen. Gibt es so eine Grenze? Also zum Beispiel, wenn mich auch jemand auf der Straße nur leicht mit der Schulter touchiert, quasi, müsste ich da quasi schon so als Prävention schon Abrollen einleiten, quasi? Oder muss es ein bisschen härterer?
Ja, ich glaube, wenn dich einer leicht touchiert, dann müsste der andere sich abrollen und du wahrscheinlich nicht.
Okay, gut, das stimmt, ja.
Das ist natürlich auch die Frage. Wann ist es angebracht, sich abzurollen? Wann wird es einem als arrogant ausgelegt? Genau, ne?
Ist unhöflich.
Junger Mann, so geht das aber nicht. Also keine Erziehungsgenossen. Rollen sich ja einfach ab auf den Sonntag. Auf den Sonntag, das ist Gotteslästerung.
Das ist sehr gut. Jetzt haben wir einen weiteren Punkt auf dem Tonmann zum Danzenbildereifestival, ne?
Ja, sehr gut. Oh, Tom, da kriegst du wirklich deine Extra-Stage, ey. Das machen wir. Aber jetzt ist erstmal so, dass wir proben jetzt ja auch gleich weiter. Mittagspause ist gleich vorbei. Sind denn jetzt noch Spiele auf dem Plan, Tom, wo du eine Gefahr siehst?
Ja, es gibt doch so ein paar Kleinigkeiten.
Ja, also ist jetzt nichts mehr, wo du sagst, Mensch, da können sie sich tödlich verletzen, ne?
Nee, obwohl bei Joko ist es immer so eine Sache, der findet immer jede Schwachstelle und es ist immer sehr schwer zu sagen, ob das nicht doch irgendwann mal übel ausgeht.
Ja, wir sprechen ja auch nicht, wir sagen ja immer spaßeshalber unter uns Stuntmännern, sagen wir immer Joko Glasknochen Winterschalt.
Ja, das ist definitiv
Joko so. Joko sich ja ständig was bricht, ne? Oder anprellt.
Ja, der müsste sich auch mal mehr abrollen. Der könnte aber sich touchiert abrollen, auf jeden Fall.
Ja, der Joko schafft es ja sogar bei diesem Handkantenschlagspiel, sich fast den Kopf aufzuschlagen.
Stimmt. Oh, das ist eine super interessante Szene. Das sehen wir dann gleich. Nächste Woche Dienstag läuft die erste Folge. Ja, da gibt es ein Spiel, Schläge. Das ist wirklich verrückt. Da sollen die einfach nur so richtig Karate-Kid-mäßig ein paar Holzdinger durchhauen. Und Joko schafft es sich fast an dem Gestell, das diese Holzstücke hält, das Auge auszustechen.
Das war wirklich seine Brille, war das das Einzige, was ihn noch gerettet hat. Weil er hat ja voll auf die Kante von der Brille aufgeschlagen.
Ja. Boah,
und die hat ihn quasi gerettet.
Also, ja, das ist wirklich ein Paradebeispiel für das, was Tom gerade meint, dass Joko immer Schwachstellen findet, unabsichtlich. Also Joko verletzt sich auf so ungünstigen Wege immer, dass man das vorher einfach nicht für möglich gehalten hätte. Weshalb das auch so schwierig macht, eigentlich für euch Stunt-Leute ihre Arbeit richtig zu machen, weil man ja nicht so denkt wie Joko, ne?
Genau, eigentlich müsste der Joko alle Spiele vorher testen.
Ja, Joko ist quasi der TÜV unter den Spieletestern.
Eigentlich schon. Und das ist auch ein geflügeltes Wort unter Stunt-Leuten. Man sagt so, man muss mehr wie Joko denken. Oder genau, man muss für diesen Stunt in Joko denken. Das ist eine offizielle Einheit bei Stunts.
Das ist ein Paradebeispiel für Murphy's Law.
In Joko.
Ja, das stimmt. Joko verletzt sich ja sogar bei so der Sicherheitstechnik. So beim Anschnallen im Auto kugelt er sich so den Arm aus, obwohl ihn das ja eigentlich schützen soll. Ja, dieser Anschnaller.
Alles schon erlebt.
Ja.
Alles schon erlebt. Aber wir hoffen, er kommt hier sicher durch die Aufzeichnung.
Ja.
Damit wir dann 5 wundervolle Folgen Joko und Klaas gegen ProSieben im Gepäck haben. Geht gleich weiter. Deshalb würden wir auch heute erstmal mit unserem kleinen Special vielleicht enden. Und wir haben ja dann, nächste Woche sind wir auch noch in München. Da können wir auch noch mal ein Special raushauen.
Ja, oder ich rufe euch an.
Aus München.
Ich rufe euch an.
So machen wir das.
Ich hoffe jetzt in erster Linie erstmal, dass wir was recorded haben. Also bei mir leuchtet es immer noch rot, Frau. Das ist ein gutes Zeichen,
auch
rot.
Bei mir auch, das ist gut. Hm? Das ist sehr gut.
Okay. Und dann vielen Dank an unseren Gast, an Tom Stuntman.
Ja, danke Tom Stuntman.
Danke euch.
Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir küssen eure Ohren.
Küssen eure Ohren.
Aus München.
Tschüss. Und
Berlin.
Genau.
Tschüss, Inge.
Ja, wir hören uns nächste Woche. Wie sagt man in München? Wie sagt man eigentlich in München Tschüss? Vierti?
Servus.
Sagt man hier Vierti?
Ja, Servus. Ach,
Servus.
Servus
und Vierti.
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 Viert. Viert.
Ja, so haben sie uns, ja, das hat der Türsteher auch gesagt, als er uns dann die Nacht geschickt hat. Vierti, Frank.
Vierti, bis nächste Woche.
Bis in eine Woche.
Ja, genau.
Ciao.